Ich grüße euch an den Monitoren, an euren Handys, Tablets oder worauf ihr jetzt gerade starrt. Ich grüße euch hier im Saal. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern können und ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mächtig bist und dass wir auf dich schauen dürfen, weil du dich offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus und weil du dich uns gezeigt hast durch deinen Heiligen Geist. Und so beten wir, dass du, Heiliger Geist, jetzt hier alles unter deine Kontrolle nimmst, dass hier nichts Störendes ist, was uns behindert jetzt. Ich bitte dich, dass du uns ausrichtest auf das, was du mir aufs Herz gelegt hast, dass du mir Gnade gibst, das rüberzubringen. Ich bitte dich um deine Gegenwart jetzt. Amen. Sag mal, wie geht's eigentlich weiter jetzt? Das ist die Frage manchmal in so einer Situation, wenn man in der Krise steckt. Wie geht's denn jetzt weiter? Und wenn man in so einer Krise drin steckt, dann ist es wunderbar, wenn man ein Warum hat. Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Wenn du weißt, dass du eine bestimmte Zeit durchhalten musst und dann sich Dinge auch wieder ändern, dann kannst du es auch durchhalten. Wenn du weißt, ich habe noch nie einen Marathon gemacht, aber ich habe mal gehört, dass der Kilometer 35 so ein ziemlich böser Kilometer ist. Dann hat man keine Lust mehr. Dann tun die Beine weh. Und dann weiß man, aber es sind noch ein paar Kilometer. Und das schaffe ich noch. Irgendwo ist diese Ziellinie. Und irgendwo soll es hingehen. Das ist das Entscheidende. Einen Blick vor Augen zu haben, wofür es sich lohnt. Auch für uns als Gemeinde. Als Gemeinde bewegt uns diese Frage schon seit langem. Wir haben schon vor der Corona-Krise als Kirche eine Krise gehabt. Wir haben eine Herausforderung erlebt und wir haben als Kirche am Ende letzten Jahres eine Entscheidung getroffen miteinander, dass wir zwei Geschwister, zwei Pastoren aus unserer Bundesleitung bitten, dass sie uns in einem Prozess begleiten. Und zusätzlich haben wir noch weitere Menschen aus unserer Gemeinde gebeten, ein Prozessteam zu bilden, wo wir uns durch diesen Klärungsprozess, durch diese Krise hindurchgehen wollen. Und die Aufgabe dieses Prozessteams ist es, sich Gedanken zu machen, wie kann unsere Gemeinde wieder zukunftsfähig werden. Es soll also darum gehen, die Zukunftsthemen zu bearbeiten. Wie kann die FCG sich ausrichten? Die Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, die sollen an anderer Stelle unter der Leitung dieser beiden Brüder geklärt werden. Das wird passieren, da werden wir auch weiter darüber berichten. Das ist also nicht unter den Teppich, sondern es ist halt an einer anderen Stelle, wo die Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen und wo die Sachen geklärt werden sollen. Und dann haben wir uns also als Prozessteam aufgemacht. Corona fing an, es hat alles sich ein bisschen verzögert. Im Mai haben wir angefangen, unsere Arbeit. Und die erste Aufgabe, die man uns gestellt hat, war, dass wir uns die Frage stellen, was kann denn eine Vision für unsere Gemeinde sein, wo wir uns gemeinsam wieder darunter vereinen? Daran haben wir zusammen gearbeitet, wir haben uns am Wort Gottes orientiert, wir haben uns diese Gedanken zusammengetragen, wir haben zusammen gebetet, wir haben an Formulierungen geschraubt und gezimmert und gemacht. Und darüber möchte ich euch heute etwas sagen. Wir wollen das in den nächsten Wochen euch damit hineinnehmen. Deswegen die Predigtreihe, unsere Vision begeistert in die Zukunft. Wir haben uns also diese Gedanken gemacht und wollen euch als Gemeinde und als Freunde und auch als Gäste unserer Gemeinde, unserer Kirche damit hineinnehmen. Und es sei gleich von Anfang an gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht etwas, was man jetzt von oben herab da sagt, sondern es ist etwas, wir laden euch ein, euch damit auseinanderzusetzen, in den Hauskreisen, in den Familien, in den Freundeskreisen, dass ihr auch uns Rückmeldung gebt. Eine Vision soll ja Hoffnung und Freude auf die Zukunft machen. Es soll kein Luftschloss sein, so nach dem Motto, da haben sich mal ein paar Leute ein paar Gedanken gemacht, sondern es ist im besten und im idealsten Fall, es ist eine Vision von Gott, die wir gemeinsam miteinander empfangen haben. Und so haben wir das als Prozessteam auch erlebt. Es ist keine Privatvision von einer Person oder irgendwie nach dem Motto, das haben wir bei jemand anderem so abgeguckt. Es soll im Idealfall unsere Vision sein. Und wir hoffen und beten, dass wir uns als Gemeinde gemeinsam daran wieder auf den Weg machen. Es ist wichtig, dass wir die Vision kennen, dass wir sie akzeptieren und dass wir sie auch zu unserer Vision machen. Deswegen auch die Einladung an die Gemeinde, an die Freunde der Gemeinde, setzt euch damit auseinander, gebt uns Feedback. Es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir wollen unser Verhalten, unser Handeln danach ausrichten. Daran soll man uns auch messen können als Gemeinde. Ich möchte euch also heute den ersten Teil vorstellen von dem, was wir formuliert haben und das dann auch in der Predigt untermauern. Erster Satz. Unsere Vision lautet, wir wollen Menschen für Jesus begeistern und gemeinsam Gottes Perspektiven für unser Leben entdecken. Das ist unser Motto, das soll das Motto der FCG sein. Und dann gibt es einen erklärenden Satz, der lautet folgendermaßen. Wir haben erlebt, dass die Begegnung mit Jesus Christus unserem Leben einen tiefen Sinn und eine klare Ausrichtung gibt. Daher wollen wir Menschen für Jesus begeistern. Gemeinsam möchten wir uns auf der Grundlage der Bibel dabei unterstützen, Gottes Perspektiven für unser Leben zu entdecken und umzusetzen. Mach dich mit uns auf den Weg. Das ist der erste Teil. Es ist wichtig im Leben, dass man sich mit etwas identifizieren kann. Das möchte jeder Mensch irgendwo, was über unser Leben hinausstrahlt. Und es gibt alle möglichen Begegnungen im Leben, wo man sich einklinken könnte, wo man sagen könnte, ja, da könnte ich mitmachen. Und da gibt es Menschen, die mich beeinflussen. Und Menschen, die unserem Leben eine neue Wendung geben, wenn man so eine Begegnung mal hinter sich hat. Denkt so, wow, das war eine tolle Begegnung oder das war keine tolle Begegnung. So etwas gibt es. Aber es gibt nur eine Person, die dein Leben so derartig verändern kann, dass es eine existenzielle und grundlegende Veränderung in deinem Leben gibt, und das ist Jesus Christus. Das macht uns als Gemeinde aus. Du kannst von Christen enttäuscht sein. Wenn du in unserer Gemeinde bist, eine längere Zeit, dann bist du hier und da von Christen enttäuscht. Bleib nicht aus. Wie in jeder Familie. Ich bin von meinen Eltern manchmal enttäuscht gewesen, wenn sie mir keinen Bonbon gegeben haben, obwohl ich meine Zähne schon geputzt habe, habe ich nicht verstanden. Normal. Wo Menschen aufeinander stoßen, da enttäuscht man sich. Und wer länger als ein halbes Jahr verheiratet ist, weiß auch, wovon ich spreche. Man ist voneinander enttäuscht. Du kannst von deinen Eltern enttäuscht sein, du kannst von deinen Geschwistern enttäuscht sein, du kannst von deinen Nachbarn enttäuscht sein. Aber wenn Menschen mit Jesus in Kontakt kommen, dann sind sie begeistert. Und Jesus kann uns nicht enttäuschen. Das ist das, worauf ich auch hinaus will. Und das ist das, was im wahrsten Sinne des Wortes auch bedeutet, begeistert zu sein, nämlich der Geist Gottes lebt in uns. Und das ist eben die neue Erfahrung an Pfingsten gewesen. Und das ist auch die neue Erfahrung gewesen, die die Pfingstbewegung für über 100 Jahren neu hochgehoben hat. Wir können mit dem Heiligen Geist gemeinsam leben. Der Heilige Geist ist unser Wegbegleiter. Er gibt uns Kraft. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie so ein Hirngespinst, sondern er spricht konkret in Situationen hinein. Er hat die Kraft zu heilen. Er hat die Kraft, prophetisch zu sprechen. Er hat die Kraft, Wunder zu wirken. Das wollen wir ganz neu wieder miteinander erleben. Haben die Christen damals darum gebeten. Wir sind Teil dieser Bewegung als Pfingstkirche. Darum geht es. Und wenn man begeistert ist, dann kann man das merken. Dann ist da Freude, dann ist da Begeisterung. Aber es geht nicht in erster Linie um ein Gefühl, wenn ich hier von Begeisterung spreche, so nach dem Motto, ja, das sind die Leute, die halt enthusiastisch sind und die ein bisschen Handy, happy, clappy und so. Das ist nicht gemeint. Ich rede von einer, nicht von einer psychologischen Begeisterung, wo dein Gefühl in erster Linie angesprochen ist, sondern von einer pneumatischen, von einer geistlichen Realität, in die wir hineingerufen sind. Und du kannst Teil der Pfingstkirche sein und staubtrocken sein. Kein Problem, wir sind in Norddeutschland. Wir sind nicht so enthusiastisch wie die Christen in Afrika. Kein Problem. Wir können den Herrn preisen, indem wir uns hinstellen und meinetwegen auch noch die Hände heben, da sind wir schon richtig fast eine Stufe höher, aber es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht um eine geistliche Realität. Der Heilige Geist lebt in uns, Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist und das bedeutet Begeisterung, eine pneumatische, keine psychologische Realität, in die wir hineingestellt sind. Wenn ich also sage, ich glaube an die frohe Botschaft von Jesus, der mein Leben verändert hat und das wird überhaupt an keiner Stelle deutlich, also das von früher zu jetzt, also in deinem Verhalten, ich meine jetzt nicht das Begeisterte, sondern dass du liebevoller bist, dass du Menschen anders begegnest, dass du anders mit deinem Geld umgehst, dass du anders mit dir selbst umgehst, dann hast du das Evangelium wahrscheinlich noch nicht ganz ergriffen. Und dann laden wir dich ein, komm hinein, nimm diese Perspektive mit an, die Gott von deinem Leben hat. Es ist eine neue Realität. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt. Mein Urgroßvater, glaube ich, ein Ostfriese, ganz kühler Norddeutscher, aber er hatte ein Problem, er war Alkoholiker. Und das wusste in dem Dorf, in dem mein Urgroßvater gelebt hatte, jeder. Und eines Tages hat mein Urgroßvater Jesus kennengelernt. Und er ist frei geworden vom Alkohol. Er war danach noch genauso norddeutsch. Aber die Leute haben gemerkt, bei dem ist etwas verändert. Bei dem ist etwas passiert. Der Typ geht nicht mehr in die Kneipe und versäuft das Geld, sondern der ist zu Hause bei seiner Familie. Und er hat eine Gemeinde mitgegründet. Da ist eine Veränderung passiert. Und darauf kommt es an, dass die Liebe Gottes unsere ganze Existenz ergreift und dass wir frei werden von den Ketten. Ich habe letzte Woche in der Predigt davon gesprochen. Die frohe Botschaft bringt eine radikale Veränderung. Und darum soll es gehen, Gottes Perspektiven zu entdecken, dass wir zu Freiheit berufen sind. Wir werden geprägt in unserem Leben. Wir werden geprägt, indem wir durch unsere Eltern, durch unsere Freunde und auch durch die Gesellschaft. Und das ist nicht alles schlecht. Aber wenn wir mit Jesus in Kontakt kommen, dann haben wir doch mal eine ganz neue Perspektive. Und das ist der bewegendste Moment, wenn man mit dabei sein kann, wenn ein Mensch diese Perspektive bekommt. Ein Mensch, der vorher nicht wusste, dass er ein geliebtes Geschöpf Gottes ist, dem die Augen des Herzens aufgehen und er merkt, ich bin geliebt, Christus ist für mich gekommen, er hat seine ganze Schuld von mir weggenommen, ich darf frei sein und ich darf mit Christus leben in Ewigkeit. Das hat jetzt schon einen Unterschied, macht das jetzt schon. Und diese Perspektive wollen wir miteinander entdecken. Wir wollen Menschen für Jesus begeistern, gemeinsam Gottes Perspektiven für unser Leben entdecken. Ich möchte halt auf zwei Aspekte hinaus bei dieser Predigt. Also das erste ist das begeistert. Wir wollen Menschen für Jesus begeistern und dann eben diese klare Ausrichtung haben. Augustinus hat gesagt, es muss in dir brennen, was du in anderen entfachen willst. Dieses Wir, es muss in mir etwas brennen, das mich in eine Gemeinschaft hineinzieht, Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir haben eine gemeinsame Vision, nämlich Menschen mit dieser Begeisterung in Kontakt zu bringen. Und das Zweite ist eben, dass wir diese Veränderung erleben auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Ich werde das gleich an einigen Stellen noch weiter ausführen. Natürlich, und deswegen ist es so wichtig gewesen auch zu sagen, dass diese Veränderung passiert nicht einfach, indem wir irgendwelche psychologischen Kurse machen oder indem wir uns einfach nur Mühe geben, sondern auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Da ist genug drin an Veränderungspower, wenn da der Heilige Geist das lebendig macht in unserem Leben. Ich möchte auf zwei Begegnungen hinaus, jetzt in der Predigt, anhand dessen wir uns das mal ein bisschen anschauen wollen. Aus dem Lukas-Evangelium, das hat diese Begegnung, wo die Menschen mit Jesus diese Begegnung hatten, Die möchte ich mit euch jetzt anschauen. Die erste ist aus Lukas 19. Dort die Verse 35 bis 43. Es geschah aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Ich habe das gerade falsch gesagt, Vers 35, habt ihr jetzt gemerkt, ne? Das war gar nicht Jesus, sondern das war der Blinde. War doch richtig. Ich habe gerade einen Knoten im Kopf. Auf alle Fälle, der Blinde rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen, er aber schrie noch mehr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann geht's weiter in Vers 40. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn zu sich und zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das sah, lobte Gott. Das ist die erste Begegnung. Die zweite ist nach dem Kreuz. Und zwar die Begegnung Jesus mit zwei Jüngern aus Emmaus. Dort habe ich einige Verse rausgenommen für euch, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging zu ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was an diesem Tag dort geschehen ist? Und er sprach zu ihm, was denn? Und dann ist das so, dass sie so ein bisschen ins Gespräch kommen miteinander und diese beiden Jünger erzählen Jesus ein paar Dinge und die waren enttäuscht. Sie hatten Jesus als den Propheten, heißt es dort. Er war doch ein Prophet. Der sollte doch unser Volk erlösen. Und sie waren alle ganz enttäuscht gewesen. Und dann springe ich mal Vers 25, wo Jesus dann wieder zu ihnen sagt, O ihr Toren zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt, und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete und auf dem Weg uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt, und die bei ihnen waren und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Das sind zwei Szenen, die einige Parallelen haben. Da sind Menschen in einer Krise. Der eine ist schon ganz, ganz, ganz viele Jahre in der Krise, er ist nicht blind. Keine Chance mehr, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Keine Chance. Und auf der anderen Seite die beiden Freunde, die aus Emmaus nach Jerusalem gegangen waren und dort diese Hoffnung gehabt haben. Sie waren enttäuscht. Alle Hoffnungen waren dahin. Alle Träume zerplatzt. Sie hatten das Passafest gefeiert. Jesus war gekreuzigt worden. Und ihre Hoffnung war, dass er doch das Volk erlösen sollte. Und dann am ersten Tag der Woche sind sie losgegangen. Es gab noch ein paar Gerüchte, so das Grab ist leer und so weiter. Aber das haben sie schon gar nicht mehr mitgenommen. Da war keine Begeisterung mehr. Das ist alles nur noch normal so, ja, ist auch gestorben und dann also zurück nach Emmaus und ist halt so. Zurück zu dem Punkt, wo man zuletzt noch festen Boden unter den Füßen hatte. Und dann ist diese Begegnung mit Jesus. Bartimäus, das können wir aus dem Markus-Evangelium, aus dem Paralleltext sehen, hieß dieser blinde Mann, der wird in der Szene vorher beschrieben, dass die Leute anfangen zu fragen, wer ist dieser Jesus aus Nazareth eigentlich. Sie fangen an, über ihn öffentlich zu spekulieren. Wer ist Jesus? Ihm geht ein Ruf voraus. Jesus macht sich auf nach Jericho und die Menschen kommen schon aus dieser großen Stadt herausgelaufen, Jesus entgegen. Sie sind begeistert und erwartungsvoll. Da kommt der Star. Von dem haben wir schon ganz viel gehört. Und da ist Bartimäus dann und der kriegt das mit. Blinde Menschen können sehr gut hören. Er riecht alles Mögliche mit. Was ist da los? Jesus kommt. Und er fängt an zu schreien aus der Tiefe seiner ganzen Existenz. Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und er wird zurückgewiesen. Halt's Maul! Steht da nicht, aber denke ich mir so selbst. Ist Teil meiner Übersetzung. Halt's Maul, Mann! Du kannst doch nicht hier solche Worte sagen. Und das ist nicht nett, so einem blinden, behinderten und ungebildeten Mann so etwas zu sagen, oder? Ich meine, alle anderen haben auch gerufen, Jesus kommt, Jesus. Und warum schnauzen die ihn so an? Der Grund dafür liegt darin, dass dieser Blinde Jesus Sohn Davids genannt hat. Du Sohn Davids. David war der größte König Israels gewesen und die alten prophetischen Texte im Alten Testament sagten, dass der Sohn Davids kommen wird. Und er wird das Volk befreien. In Jesaja sind einige Texte, im zweiten Samuelbuch sind einige Texte, die das deutlich machen. Die haben eine Messias-Erwartung gehabt. Und er, dieser Name war reserviert für den Erlöser der Welt, für den Erlöser Israels, der Erlöser der Welt werden sollte. Und wenn Gott als König zu seinem Volk kommen würde, dann würden die Menschen ihn Sohn Davids nennen. Und er ruft immer und immer wieder, Jesus, du Sohn Davids. Und da hat der Mann etwas zusammengebracht. Dieser blinde Mensch hat früher die prophetischen Texte gehört. Der hat gut zugehört. Der hat gut aufgepasst. Und er hat gehört, welcher Ruf Jesus vorausgeht. Dass er die Kranken gesund macht. Dass er den Menschen zu essen gibt. Dass er die frohe Botschaft verkündigt. Und da ist etwas bei ihm zusammengekommen. Alle anderen haben es nicht wahrgenommen. Bei den Emmaus-Jüngern war es sogar, die haben immer noch geglaubt, er sei ein Prophet. Aber bei diesem blinden Mann kommt das Wort Gottes und Christus zusammen. Und er bringt es zusammen und sagt, wenn das passiert, dann habe ich eine Chance jetzt. Dann habe ich eine Hoffnung. Und er ruft auf der, sagt, das ist meine letzte Chance. Und das ist das erste Mal im Lukas-Evangelium, dass Jesus so auf diese Art und Weise benannt wird. Die Emmaus-Jünger hatten noch diese Offenbarung gar nicht. Jesus war doch dieser Prophet aus Nazareth. Sie waren danach, nach der Kreuzigung auch bei den Jüngern noch gewesen. Die haben sich ja noch versammelt, aber eben ohne Jesus. Ich meine, da waren die ganzen Glaubenshelden, Petrus, Jakobus, Maria, wir waren alle zusammen. Aber sie haben sich doch aufgemacht, am ersten Tag der Woche wieder zurück in ihr altes Leben, weil Jesus nicht mehr da war. Die anderen Menschen haben sie nicht so begeistert. Das ist halt so eine Gruppe, da kann man es für eine gewisse Zeit aushalten und dann muss man auch wieder raus. Weil es halt nicht passt. Das ist frustrierend. Das reicht nicht. Das alte Leben zieht viel deutlicher. Und die beiden aus Emmaus waren eben auf dem Weg zurück in ihr altes Leben. Alle Hoffnung zerplatzt, keine Vision mehr, kein Blick mehr, wie es weitergehen könnte. Und das ist auch das Einzige, was in dieser Situation die Situation ändern konnte, war Jesus. Genauso auch in der Kirche heute. Ohne Jesus ist es eine ganz normale Gruppe von Menschen. Ganz normale Menschen. Wofür braucht man das eigentlich noch? Für die Gebäude? Ganz bestimmt nicht. Um da irgendwie einen frommen Betrieb am Laufen zu halten? Ganz bestimmt nicht. Die Frage ist Christus da in der Mitte oder ist es nicht? Ist Jesus in der Mitte oder ist es nicht? Das macht den Unterschied. Und die Jünger aus Emmaus erleben eine Auslegung der Heiligen Schrift, wo sie am Ende merken, dass, was dort in den Texten drin steht, heißt ja, der fing an bei Mose und den Propheten und legte ihnen die Schrift aus. Das heißt also, das, was Gott schon seit über 1000 Jahren gesprochen hatte, kommt hier und jetzt an einen Punkt, wo es nicht nur einfach eine Geschichte war, sondern was mit meinem Leben zu tun hat. Christus offenbart es ihnen, brannte nicht unser Herz, heißt es dort. Sie haben es schon irgendwie gemerkt. Irgendwie ist das anders mit diesem Jesus, den sie am Anfang noch nicht erkannt haben. Und darum geht's. Dieses Wir, und dann heißt es in unserer Vision, wir und gemeinsam, wir wollen gemeinsam Menschen für Jesus begeistern. Da werden Menschen zusammengerufen, die nicht zusammenpassen. Jesus ruft Menschen zu sich, die sich vielleicht nicht ausgesucht hätten. Der Bartimäus war in der Gesellschaft ganz unten. Und am Ende heißt es dort, er war mit Jesus unterwegs, er war dabei, er hat Gott gepriesen, er gehörte dazu. Emmaus-Jünger waren weggegangen und laufen dann nachts wieder zurück. 2 Stunden waren die unterwegs, im Dunkeln, keine Straßenbeleuchtung, Räuber eventuell am Wegrand. Gefahr zumindest bestand. Sie sind zurückgelaufen. Sie müssen zurück in die Gemeinschaft. Wir müssen miteinander das teilen. Der Herr ist auferstanden. Das begeistert uns zusammen. Da sind Menschen dabei, die wir uns vielleicht nicht ausgesucht hätten. Als Kirche teilen wir gar nicht so viel. Ist euch das bewusst? Wir kommen aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien. Wir kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, unterschiedliche Bildungs- und Schulabschlüsse, unterschiedliche Fußballvereine, die wir toll finden, unterschiedliche Nationalitäten. Ich meine, bei uns in der Kirche, da sind auch Friesen und da sind auch Italiener und Polen und Afrikaner und Deutsche, auch ein paar, zum Glück. Wir sind ja in Deutschland. Aber das verbindet uns nicht. Das, was uns verbindet, ist die Erfahrung, dass Jesus Christus uns gerufen hat und einen Sinn und eine Ausrichtung für unser Leben gegeben hat. Das verbindet uns. Dass wir von Christus gerufen sind. Und dass unser Leben einen Sinn und eine Ausrichtung gibt. Die Frage nach dem Warum wird am Kreuz und durch Christus geklärt. Da wird das Warum für dein Leben erklärt. Warum bist du hier auf dieser Welt? Warum existierst du überhaupt noch? Weil Gott dich liebt, weil er dich gerufen hat, weil er deine Schuld vergeben hat und in Ewigkeit mit dir verbunden sein will. Das ist dein Warum und dein Sinn. Und das teilen wir. Alles andere bleibt. Ich bin immer noch Bayern-Fan und Ostfriese. Und dafür mögen mich einige nicht. Aber dafür, dass ich Jesus nachfolge, hoffentlich. Wir sind als Christen mehr oder alle mal mehr oder weniger enttäuscht voneinander, weil wir eben diese Unterschiede haben. Wir haben sogar unterschiedliche Perspektiven auf einige Bibelstellen und alles Mögliche. Das passiert. Das passiert auch schon seit 2000 Jahren. Das war auch nicht neu. Aber Gott kann uns immer wieder zusammenbringen. Da, wo Streit entstanden ist, kann er Versöhnung und Heilung schenken. Und dazu sind wir aufgefordert, wenn wir Christus nachfolgen, dass wir diesen Weg der Versöhnung suchen, dass wir den Weg wieder miteinander suchen. Das, was uns verbindet, ist aber Christus. Dietrich Bonhoeffer schreibt es so schön: Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr oder keine, die weniger wäre als dies. Und später schreibt er dann: Unsere Gemeinschaft als Kirche besteht allein in dem, was Christus an uns beiden getan hat. Und das ist nicht erst der Anfang, das ist nicht nur im Anfang so, sodass im Laufe der Zeit noch etwas anderes zu dieser unserer Gemeinschaft hinzukäme, sondern es bleibt so in alle Zukunft und in alle Ewigkeit. Gemeinschaft mit dem anderen habe ich und werde ich haben allein durch Christus. Das verbindet uns. Und das hat Bonhoeffer so schön auf den Punkt gebracht. Das ist am Anfang unserer Beziehung und das wird sich nicht mehr ändern. Kann sein, dass man noch Freundschaften baut mit Menschen, weil man sich einfach sympathisch findet. Das ist nicht das, was es heißt. Was uns in letzter Konsequenz in der Ewigkeit verbindet. Sondern was uns für immer und ewig verbindet, ist Jesus. Und da gibt es Menschen, mit denen ich als normaler Mensch gar nichts zu tun hätte. Und das macht den Unterschied. Und wenn der Heilige Geist dann noch neue Beziehungen möglich macht, auch auf den anderen Ebenen, dass meine Gefühle und mein Wille, mein Verstand da irgendwie mitkommen, dann wird's noch besser. Denn dann steht da eine Gemeinschaft, die in einer Stadt, die in einer Region einen Einfluss hat im Sinne des Reiches Gottes. Wenn wir also Menschen für Jesus begeistern wollen, dann ist es also etwas, was eine Auswirkung hat. Wir wollen andere Menschen damit hineinnehmen, weil es wunderbar ist. Wir können davon nicht einfach den Mund halten. Und es ist ja so, nach Pfingsten ist Jesus eben nicht mehr auf der Erde, dass er so mit den Jüngern unterwegs sein könnte wie bei Emmaus, wo man dann irgendwann merkt, brannte nicht unser Herz. Wie soll das heute passieren, dass Menschen merken, es brannte doch in unserem Herzen? Jesus ist nicht mehr da. Die Begegnung zwischen Gott und Menschen passiert heutzutage durch Christen, durch dich und durch mich, durch seine Gemeinde. So hat Jesus sich das ausgesucht, dass wir so in Kontakt kommen mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wenn wir heute eine Umfrage machen würden unter den Menschen, die schon an Jesus glauben: Wie bist du zum Glauben gekommen? Ich würde die Hypothese aufstellen, dass mindestens 3/4 der Menschen sagen würden, durch eine persönliche Begegnung mit einem anderen Christen. Durch die Familie, sehr, sehr häufig durch die Familie, aber auch durch Freunde, durch Nachbarn, durch Kollegen. Die wenigsten Menschen bekehren sich, weil sie irgendwie einem unfassbar begabten Fernsehprediger zugehört haben, der so salbungsvoll daher gepredigt hat. Und das passiert auch, ich will das nicht abwerten, aber das ist eher selten. Ganz selten sogar. Die meisten Menschen bekehren sich und kommen zu Christus durch ganz normale Menschen. Durch dich und durch mich. Weil wir begeistert sind. Sind wir diejenigen, die dieses Feuer in uns tragen und das anderen Menschen weitergeben können. Es ist nämlich schon etwas da. Bei Bartimäus war etwas da. Bei den Jüngern aus Emmaus war etwas da. Und bei den Menschen um dich herum ist auch schon etwas da. Viele Menschen in unserer Stadt, viele Menschen in unserem Land haben schon mal was von Jesus gehört. Haben irgendwie eine christliche Sozialisation. Haben vielleicht schon mal irgendwo in einem Gottesdienst irgendwas gehört, haben Fragen, sind durch die Natur gelaufen und haben einen Staunen in sich gehabt und gesagt, das ist doch unglaublich schön. Oder haben eine Sehnsucht in sich gehabt, als sie an einem Grab gestanden haben und gesagt, wie wäre das schön, wenn ich an ein Leben nach dem Tod glauben könnte. Wie wäre das schön, wenn ich eine Hoffnung hätte für meine Familie, dass es einen Gott gäbe. Und das Wort Gottes, was schon irgendwo in diesen Menschen drin steckt, kommt mit dir und deinem Geist in Kontakt. Dem lebendigen, heiligen Geist, der in dir ist. Und du kannst da hineinsprechen oder hineinhandeln, indem du für jemanden betest oder indem du jemanden Kaffee ausgibst und da in Kontakt kommst mit diesen Menschen. Und dass dieser Funke überspringen kann. Dass Menschen hineingenommen werden in diese lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und dem Vater. Wenn wir Gottes Perspektive für unser Leben entdecken und umsetzen wollen, dann ist es eben diese neue Perspektive bei Bartimäus, der im wahrsten Sinne des Wortes sehend geworden ist und dann auch mit Jesus unterwegs war und der gehörte zur Gemeinde dazu und nicht mal am Wegrand saß. Und bei den Jüngern aus Emmaus, die plötzlich Hoffnung bekommen haben, dass Jesus eben nicht nur ein Prophet war, sondern der Sohn Gottes, der für unsere Schuld gestorben ist. Er ist der Gottesknecht, von dem Jesaja spricht. Und wir haben Frieden mit Gott durch ihn. Wir haben ewiges Leben. Wir haben eine unzerstörbare Zukunftshoffnung bekommen, von jetzt auf gleich, weil wir Jesus begegnet sind. Der Tod ist besiegt. Jesus hat die Pforten des Todes eingerissen. Das ist eine neue Perspektive. Das ist das, was Paulus sagt in Galater 2 zum Beispiel. Ich bin mit Christus gekreuzigt, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine ganz neue Perspektive. Du bist mit Christus gestorben. Das heißt, er blickt zurück in die Vergangenheit. Was habe ich dort gehört, was Christus getan hat? Er ist am Kreuz gestorben. Okay, schön und gut. Tolle Geschichte. Was er getan hat, ist seine Gegenwart damit in Kontakt zu bringen. Das ist für mich passiert. Das ist mein Sterben und meine Auferstehung. Das ist eine neue Perspektive. Gott sieht mich so verbunden mit seinem Sohn, als wäre ich gestorben und auferstanden. Gott schaut auf mein Leben so, als wenn ich keine Schuld mehr habe, keine Sünde mehr habe. Ich bin frei. So sieht Gott mich und dich, wenn du zu Jesus gehörst. Alles bezahlt. Keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr. Das ist eine neue Perspektive. Wenn du vorher, wie ich das in der letzten oder vorletzten Predigt gesagt habe, wenn du Angst hast vor einem Gott, der noch bei dir am Erbsen zählen ist und nach dem Motto, was du alles falsch gemacht hast und der seine innere, wo du denkst, Gott hat so eine Liste, wo alle deine Schulden und deine Sünden draufstehen und wenn du an Jesus glaubst, ist es zerrissen. Frei. Das ist eine neue Perspektive. Luther war begeistert, als er das verstanden hat, dass es Gerechtigkeit durch den Glauben gibt. Dieses Leben, mit dieser Perspektive machen wir, wie gesagt, nicht einfach nach unserem eigenen Gutdünken. Es gibt so viele Ideologien und so viele Meinungen, auch über Jesus und auch über Kirche, dass wir sagen, das muss auf der Grundlage der Heiligen Schrift passieren, auf der Bibel. Und es gab schon mal eine Zeit in unserem Land, wo das alles nicht selbstverständlich war. Da waren die Situationen noch viel, viel krasser als heute. Ich meine damit die bekennende Kirche. Und die erste These, die sie damals als bekennende Kirche hatten, war in der sogenannten Barmer Theologischen Erklärung, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Das war die erste These von den Menschen, die aufgestanden sind gegen eine Kirche, die versucht hat, mit dem Nationalsozialismus zu kooperieren. Die sogenannten deutschen Christen haben versucht, mit dem Naziregime zu paktieren, haben ihre geistliche Kraft verloren. Und es gab viele Christen, die damals gesagt haben, das kann nicht sein. Wir glauben an Jesus Christus, wie ihn die Heilige Schrift bezeugt. Und nicht an irgendeinen tollen Lehrer, an einen esoterischen was weiß ich was oder einen Propheten, sondern er ist der Sohn Gottes, wie ihn die Heilige Schrift bezeugt. Jesus ist das Wort Gottes. Der Hebräerbrief sagt so wunderschön am Anfang des Hebräerbriefes, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt und in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erbe über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also er sagt, der Hebräerbrief sagt hier, Gott hat früher durch die Heiligen Schriften, durch die Propheten gesprochen, aber am klarsten und zuletzt durch seinen Sohn Jesus selbst. Auf der Grundlage dessen, was über Jesus berichtet wurde in den Evangelien und das, was dann auch in der Kirche passiert ist am Anfang in der Apostelgeschichte, das ist die Grundlage. Nicht eine Sonderlehre oder eine, da wird nicht irgendwas ganz, ganz herausgepickt und nur noch das gemacht, sondern die Grundlage ist die gesamte Heilige Schrift. Der Jesus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, hat mein Leben verändert. Hat hoffentlich dein Leben verändert. Das schweißt uns zusammen zu dem Wir, die wir begeistert Jesus nachfolgen können. Man kann mit der Bibel in der Hand jeden möglichen Mist verzapfen. So viele Sekten und so viele Sondergruppen rennen mit der Bibel in der Hand durch die Gegend und pointieren den einen Vers oder jenen Vers. Ich habe in der letzten Woche berichtet oder in meiner Predigt das gesagt, auch Satan hat die Bibel in der Hand gehabt, als er Jesus verführt hat. Und die Pharisäer kannten die Bibel auswendig. Da kann keiner von uns mithalten. Ich habe noch keinen erlebt in unserer Gemeinde, der die gesamte Tora, das heißt die ersten 5 Bücher Mose, auswendig kann. Wenn du es kannst, kriegst du nachher 5 Euro von mir. Die Zeit nehme ich mir. Und ich werde sehr genau sein. Ich hätte gerne die Luther-Übersetzung von 2017. Die 2 Stunden nehme ich mir und ich werde sehr genau zugucken. 50 Euro kriegst du sogar. Es geht aber in der Bibel im Kern um Jesus. Jesus ist die Mitte der Schrift. An ihm muss sich alles messen. Wenn wir also in die Zukunft schauen, was wollen wir sein als Gemeinde? Wir wollen eine Bewegung sein von Menschen, die durch Jesus lebendig und begeistert sind und das sich ansteckend auswirkt auf andere Menschen, die auch eine Sehnsucht in ihrem Herzen tragen, die keine Hoffnung mehr haben, die keine Perspektive mehr haben. Und wir kommen mit diesen Menschen in Kontakt. Und der Heilige Geist, der in mir lebt, kommt in Kontakt mit dem Geist dieses Menschen. Und der Geist Gottes macht diesen Menschen auch für Gott lebendig, dass der Geist Gottes in ihm lebt. Und das geht nicht, wie gesagt, in erster Linie um psychologische, gefühlsmäßige Dinge. Ich hoffe, das habe ich genug betont. Es geht, du kannst ganz trocken bleiben, wenn du ganz trocken aus Friese bist. Dann darfst du es weiter bleiben. Deine Gefühle sind vielleicht betroffen, weil du dich freust. Ist nicht schlimm. Man darf auch fühlen in der Kirche. Aber das ist nicht, worauf es in erster Linie ankommt. Und dass solche Menschen, die das erlebt haben, für sich in Anspruch genommen haben, diese Perspektive für sich bekommen haben, eine Veränderung machen in einer Stadt, eine Veränderung bewirken in einer Gesellschaft, das ist ganz normal. Dadurch wird soziale Gerechtigkeit gestärkt in einer Umgebung. Dadurch wird eine Kultur geprägt und verändert. Und deswegen am Ende dieser Satz, mach dich mit uns auf den Weg. Das haben die Jünger gemacht aus Emmaus. Sie haben sich auf einen neuen Weg gemacht, sie sind nämlich zurückgegangen zu den anderen, sind nicht an ihrem Ort geblieben. Und so sind Christen am Anfang bezeichnet worden, schon in der Apostelgeschichte, wo es dann heißt, das sind die Anhänger dieses Weges. Saulus, damals noch jemand, der die Kirche verfolgt hat, macht sich auf. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, dass er einen Brief hatte, um die in Damaskus, in der Synagoge, gefangen zu nehmen. Das heißt, die des neuen Weges oder die des Weges sind. Dieses Weges von Jesus, dieser Jesusweg. Als Christen sind wir auf dem Weg. Hier haben wir keine Heimat. Hier haben wir keine bleibende Zukunft als Christen. Und das hat seit 2000 Jahren Kirche geprägt. Wir sind auf dem Weg. Wir sind Pilger. Wir haben eine Heimat im Himmel. Und wir sind hier unterwegs miteinander. Und wir laden die Menschen ein an der Straße des Lebens und sagen sie, diese Straße führt in den Himmel. Und wenn du mitkommen willst, bitte sei dabei. Die Pilgerschaft als Bild hat Kirche in der alten Kirche sehr stark geprägt. Und zum Schluss möchte ich dir eine Geschichte erzählen von einem Prediger, die ich vor kurzem gehört habe. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Geschichte, die mich so begeistert hat. Das ist von einem Prediger, der als Apologet unterwegs ist in vielen Ländern, in Afrika und in Ländern der sogenannten zweiten und dritten Welt. Und ich glaube, er saß in Nigeria in einem Taxi, musste mit dem Taxi transportiert werden und fängt ein Gespräch an mit dem Taxifahrer und merkt, das ist ein christlicher Name, den dieser Mann hat, und fragt ihn, gehst du zur Kirche? Der Taxifahrer sagt, nein, ich hasse Kirche und ich hasse Gott. Und dann fragt er ihn, warum ist das so? Und dann erzählt der Taxifahrer ihm ein paar Gründe, was der Mann erlebt hat mit Kirche und mit Christen. Und er war super enttäuscht und es war wirklich auch, wo er sagte, boah, es ist schon auch ein dickes Brett. Also, was der so erlebt hat. Das klingt nach einigen Dingen, die nicht besonders christlich sind, sagte er. Der Taxifahrer wiegt ab und sagt, ich möchte nicht mehr drüber reden, lass mich in Ruhe, so sinngemäß. Die fahren ein Stück weiter und dann fängt er an und sagt so zu dem Taxifahrer, du sag mal, hast du schon erlebt, dass dich jemand Falschgeld angeboten hat? Dann sagt er, ja, das passiert mir ständig. Bedeutet das, wenn ich dir am Ende dieser Fahrt die 20 Pfund in die Hand drücke, dass du dann das nicht annimmst? Sagt er, nee, natürlich nicht, es wurde still im Auto. Und dann sagt er, hey, weil du in deiner Vergangenheit enttäuscht worden bist, weil du Fake-Geld in der Hand gehabt hast, deswegen nimmst du doch jetzt das Echte. Das hat mich so begeistert, diese Geschichte. Nur weil du in der Vergangenheit enttäuscht worden bist, weil da Dinge passiert sind, die vielleicht nicht christlich waren, weil du von Kirche enttäuscht bist, weil du von Menschen enttäuscht bist, lass dich von Christus neu entfachen und neu begeistern. Er ist real, er ist wahr, er ist echt. Johannes Justus, der Pastor, der uns begleitet hat, hier vor einigen Monaten, als er hier war, gesagt, das ist eine gute Gemeinde. Warum ist es eine gute Gemeinde? Weil wir ein tolles Gebäude haben? Weil wir tolle Musiker haben, ohne Frage? Oder weil hier alles so gut läuft? Nee. Alles schön und gut. Die Hauptsache ist, dass Christus in unserer Mitte ist und dass wir alles an ihm wieder ausrichten. Und ihm wieder miteinander nachfolgen. Ihm fröhlich nachfolgen und uns von ihm begeistern lassen. Darauf kommt's an. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt noch ein Lobpreislied gleich zusammen singen.